The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. September.
Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden. Und dieser Koalitionsvertrag gilt.
Der Kanzler und die Frage der Steuererhöhungen. Im ZDF-Sommerinterview bleibt Friedrich Merz auch auf Nachhaken bei seiner vorgefertigten Antwort.
Sie schließen das aus, dass die Steuern erhöht, irgendwelche Steuern erhöht werden?
Frau Zimmermann, wir haben einen Koalitionsvertrag. Und wir haben über das Thema Steuererhöhungen in den Koalitionsverhandlungen lange diskutiert. Und Markus Söder und ich haben beide gesagt, wir unterschreiben keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen.
Da wird man schon misstrauisch. Das ist ja kein klares Nein zu Steuererhöhung. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Das ist eine Beschreibung des Faktischen, mehr nicht. Professor Justus Haukapp, Ökonom, äußert im aktuellen Pioneer Ökonomie Briefing den Verdacht, den ich auch habe, dass am Ende eben doch die Steuern wie von Zauberhand nach oben gehen. Er hat da so ein Gefühl.
Man denkt jetzt über Steuererhöhungen nach und ich bin mir fast sicher, dass die kommen werden, die Steuererhöhungen. Jetzt sagt man zunächst noch, das wird nicht kommen, aber ich habe immer so ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn man sagt, das kommt ganz sicher nicht, dann heißt das ja, der Kompromiss zwischen 16% und 18% ist 19%. Das kennt man auch von der Mehrwertsteuerdiskussion vor einigen Jahren. Also ich habe da ein ganz schlechtes Bauchgefühl.
Die Geschichte der erhöhten Mehrwertsteuer, die Professor Haukapp hier anspricht, ereignete sich auch unter einer schwarz-roten Regierung. Das war vor 20 Jahren, angeführt damals von Angela Merkel. Die Union hatte ins Wahlkampfprogramm eine Erhöhung der Mehrwertsteuer geschrieben von 2%. Die SPD campaignte hart dagegen. Der flotte Slogan lautete: Merkel Steuer, das wird teuer. In den SPD-Fernsehspots wurde das Thema ebenfalls aufgegriffen.
Frau Merkel war vor kurzem noch gegen eine höhere Mehrwertsteuer. Jetzt will Frau Merkel die Mehrwertsteuer erhöhen.
Und als Lösung, um das alles zu verhindern, präsentierten die Sozialdemokraten natürlich das eine Gegenmittel, die Wahl der SPD.
Frau Merkel kann sich nicht entscheiden, aber Sie können es.
Als die Wahl dann vorbei war, da drehte sich der Wind, Schwarz-Rot koalierte und die Mehrwertsteuer wurde jetzt erhöht. Aber nicht um 2%, wie Merkel das wollte, sondern um 3%. Donnerwetter. FDP-Chef Guido Westerwelle spottete: Jetzt kommen 2% Merkel-Steuer und 1% Münte-Steuer noch obendrauf. Erfahrene Bundesbürger kennen das Prinzip, versprochen, gebrochen. Auch Helmut Kohl versprach im Wahlkampf, das war 1990, die Steuern auf gar keinen Fall zu erhöhen. Und schon gar nicht für die deutsche Einheit. Im Jahr drauf, nach seiner Wiederwahl, tja, da kam es dann anders. Die Kohl-Regierung brauchte Geld, was denn sonst, angesichts der hohen Kosten der Wiedervereinigung. Und der Golfkrieg kam dann noch dazu. So wurde der Soli beschlossen und auch die Mineralölsteuer war auf einmal teurer. Also der Sprit an der Tankstelle. Die Bild-Zeitung sprach damals von der Steuerlüge und zeigte einen Helmut Kohl, der flach auf der ersten Seite der Zeitung lag, dazu die Schlagzeile: Der Umfaller. Auch in Übersee kennt man das Phänomen der Vergesslichkeit, besonders nach dem Wahlkampf, besonders in Sachen Steuern. George Bush Senior hatte, 1988 war das, als republikanischer Präsidentschaftskandidat das eine große Thema. Keine Steuererhöhung, mit ihm auf gar keinen Fall.
And I'm the one who will not raise taxes.
Das gefiel natürlich den konservativen Anhängern. Bush geizte bei dem Thema auch gar nicht mit kernigen Sprüchen an alle Kräfte, die ihn, den Kandidaten, zu Steuererhöhungen drangsalieren wollten. Den rief er zu: Lest meine Lippen, keine neuen Steuern.
My opponent won't rule out raising taxes, but I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no. And they'll push and I'll say no, and they'll push again and I'll say to them, read my lips, no new taxes.
Umso krasser war, dass er als Präsident dann im Jahr 1990 die Steuern erhöhte. Die Wirtschaft lahmte, der Kongress war demokratisch dominiert, Alles, was Spaß machte, wurde plötzlich teurer. Die Autos, die Yachten, die Genussmittel, also Alkohol und Tabak. Das schmeckte der republikanischen Basis gar nicht. Und den Denkzettel, den gab es verdientermaßen bei der nächsten Wahl. Nach nur einer Amtszeit war Schluss mit George Bush Senior. Und dann bekam Bill Clinton seine Chance. Fazit: Die Politiker in Deutschland sollten diesmal der Versuchung widerstehen. Am Ende zahlt Friedrich Merz, und zwar mit Glaubwürdigkeit und womöglich auch dem vorzeitigen Ende seiner Amtszeit. Von einer Steuererhöhung profitiert wahrscheinlich nicht mal die Staatskasse, nur wieder die AfD. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem Sicherheitsexperten Sandro Geiken, einst Mitglied im Chaos Computer Club, der danach sehr viele Regierungen, auch unsere, in Sachen Cyberkriegsführung beraten hat. Und der Beratungsbedarf, insbesondere in Deutschland, überhaupt in Europa, scheint ihm sehr hoch.
Wenn wir Europäer irgendwann mal auf uns allein gestellt sind damit, dann wird es schwierig. Ja? Dann sind wir freiwillig für die Russen und die Chinesen leider.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt gibt uns ein Update zur Porsche-Aktie. Heute Morgen brandaktuell. Und der Papst, der bekommt Besuch von bayerischen Motorradfreaks und wir gedenken einer, tja, ich würde doch sagen, fragwürdigen Sternstunde der modernen Gastronomie. Cyberwar ist der Krieg ohne Kanonendonner, aber mit einem ebenso zerstörerischen Potenzial. Stromnetze, Wasserversorgung, Verkehrswege, das digitale Rückgrat ganzer Volkswirtschaften, all das ist das Ziel und das Ziel ist es, dieses alles lahmzulegen. Die Cyberwaffe macht's möglich. Russland demonstriert seit Jahren, wie systematisch es seine Cyberwaffen einzusetzen vermag in der Ukraine, gegen westliche Infrastrukturen, im Verborgenen und immer doch mit der klaren Botschaft: Fürchtet euch. Eben erst wurde die Regierungsmaschine der EU-Kommissionspräsidentin einfach vom GPS genommen, sodass der Pilot mit einer alten Karte in der Hand die Maschine landen musste. Also, wie können sich Staaten, auch Deutschland, auf diesen unsichtbaren Krieg vorbereiten? Was braucht es, um uns zu verteidigen, vielleicht auch um abzuschrecken? Und warum eigentlich droht der Cyberwar zur Neuauflage des Kalten Krieges zu werden? Darüber spreche ich jetzt mit Sandro Geiken, einem, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und er weiß auch, wie verwundbar unsere Systeme sind. Er ist einer der profiliertesten Cyber-Security-Experten Europas, Gründer des Digital Society Institute an der ESMT in Berlin. Er war Berater von NATO, EU und Bundesregierung. Er kennt als ehemaliges Mitglied im Chaos Computer Club die Welt der Hacker aus nächster Nähe. Und er beschreibt uns, tja, tapfere vor, auch wie ein dritter Weltkrieg aussehen könnte, ohne dass ein Panzer rollt. Einen schönen guten Morgen, Herr Geiken.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Cyberkrieg, Cyberwar, Cyberkrieger, das sind Begriffe, die sind in aller Munde heute. Was ist ein Cyberkrieg ganz genau, Herr Geiken? Wie habe ich mir diesen Angriff vorzustellen?
Na, als Cyberkrieg fassen wir alles zusammen, was Soldaten machen im Auftrag eines Landes in einem anderen Land, um zu sabotieren und zu spionieren. Mit Hacking halt, mit Computerhacking.
Also zum Beispiel, man legt die Stromversorgung lahm oder die Stromtrassen der Bahn, dann fährt kein Verkehr mehr. Man legt die Geldautomaten der Sparkassen lahm in der Absicht, die Bargeldversorgung zu unterbrechen oder die Kassen bei Lidl, um die Lebensmittelversorgung zu disruptieren. Sind das typische Ziele?
Ja, das sind so typische Ziele. Also es gibt so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen strategischem und taktischem Hacking. Strategisch ist halt alles, was meinem Gegner politisch sofort eher auf die Füße fällt. Also das sind so Unterbrechungen von Lebensmittelversorgung, indem man so einen Hafen lahmlegt, oder Unterbrechung der Stromversorgung einer ganzen Stadt. Die sind natürlich kriegsrechtlich nicht so ganz sauber, wenn man Zivilisten theoretisch mit angreift. Und taktisches Hacking gibt es aber auch. Da hackt man quasi das gegnerische Radar oder den Kampfjet oder irgendwelche Drohnen und versucht, die dann damit vom Himmel zu holen.
Verstehe. Also Sie haben ja die Bundesregierung beraten und sind insgesamt in der Branche unterwegs, um die Welt sicherer zu machen vor solchen Angriffen. Was denken Sie, wie viele Cyberkrieger, wie viele Menschen, die sich damit beschäftigen, sind in so einem Land wie Deutschland eigentlich unterwegs?
Also beim deutschen Militär ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Verteidigern und Angreifern. Angreifer haben wir jetzt nicht so viele. Das sind so ein paar hundert. Die sind auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Und die Expertise ist sehr hoch, sehr schwer auszubilden. Verteidiger haben wir deutlich mehr. Das sind ein paar tausend.
Aber Angreifer gibt es so wenige. Ich dachte mittlerweile, der Cyberwar bildet auch Cyber Warriors, Krieger aus, die darauf angelegt haben, die NATO auf eine andere Art als durch Kampfjets und durch Panzer anzugreifen, indem sie einfach unsere kritischen Infrastrukturen lahmlegen. Sie sagen, davon gibt es gar nicht so viele.
Na, bei uns im Westen leider gibt es davon nicht so viele, zumindest nicht in Europa, weil wir keine guten Modelle gefunden haben, um mit denen zusammenzuarbeiten. Man braucht also wirklich sehr hochwertige Hacker, weil nur die sind wirklich in der Lage, sehr tiefgehende Systemstufen anzugreifen. Und die sind im Moment leider wahnsinnig teuer. Also die haben so Einstiegsgehälter von 500.000, 700.000 im Jahr, wenn die bei Google oder irgendwo im Silicon Valley anfangen. Die USA haben da ein anderes Modell. Die haben das, lassen die einstellen über die größten Rüstungsunternehmen, Northrop Grumman zum Beispiel. Und dann setzen die mit einer Uniform in die Kaserne und dann hacken die quasi für Northrop Grumman, für die USA.
Aber was ist mit den Russen, von denen wir uns ja fürchten? Früher haben wir uns gefürchtet vor den Panzerarmeen, wie wir sie jetzt leider auch wieder in der Ukraine sehen. Aber wir fürchten uns auch vor der Fähigkeit Russlands, im Cyberwar eine Rolle zu spielen. Ist diese Furcht begründet?
Ja, auf jeden Fall. Also die Russen haben sehr, sehr gute Hacker. Die sind vor allen Dingen, haben ja auch nie aufgehört zu hacken. Wir haben also lange Zeit geschlafen nach dem Kalten Krieg im tiefen Frieden und haben jetzt diese Offensivfähigkeiten nicht so richtig aufgebaut. Die Russen haben das immer weiter verfolgt, verstärkt, systematisiert, weiter ausgebaut. Also die haben sehr, sehr viele sehr, sehr gute Hacker. Auch sehr gute Ausbildungswege. Die haben mit Sicherheit ein paar tausend.
Aber wie kann man das vergleichen mit den konventionellen Kräften? Denn im Moment sehen wir doch, dass in der Ukraine ein ganz konventioneller Krieg, fast will man sagen, des ausgehenden 19. Jahrhunderts gekämpft wird, oder?
Ja, genau. Das hat aber damit zu tun, dass die Cyberwar hat so die Schlagkraft von Atombomben. Ja, wir sitzen halt unglaublich viel IT und man kann wahnsinnig viel abstellen, auch permanent abstellen. Also ich kann als guter Hacker mit einer Truppe die Lebensmittelversorgung von Europa permanent einstellen oder zumindest erstmal für ein paar Monate. Und dadurch, dass die Lieferketten so eng sind, hat das schon katastrophale Auswirkungen. Das Gleiche mit Strom oder Wasser. Und dadurch, dass diese Folgen so katastrophal sind, hat man sich darauf geeinigt, dass man das besser nicht einsetzt. Ja, also das ist so ein Werkzeug zur gegenseitigen Abschreckung. Und man hat tatsächlich auch, bevor man einen Krieg anfängt, macht man ein sogenanntes Signaling. Das heißt, die Russen hacken einmal eine kritische Infrastruktur im Westen, dann hacken die Amerikaner einmal eine kritische Infrastruktur der Russen. Damit hat man sich dann einmal signalisiert, dass man in der Lage wäre, sich die Länder gegenseitig abzuschalten. Und dass man sich dann darauf einigt, dass man das nicht macht. Und das ist im Grunde genommen auch ein bisschen das Dilemma mit allen strategischen Waffen.
Und das heißt, an dieses Signaling, an dieses Show of Forces, ich zeig dir mal, was ich kann, da halten sich die beiden Seiten dran.
Weil die Russen genauso im Glashaus sitzen wie wir, ja, die Chinesen auch, die sitzen auch alle auf verwundbarer IT, die haben teilweise versucht, sich da ein bisschen unabhängiger zu machen. Die Ukrainer dürfen quasi natürlich die Russen hacken, die machen das auch immer wieder, die hacken auch die Bahnen oder so Geschichten, machen die öfters mal in ihrem Bemühen, sich selbst zu verteidigen, aber die haben natürlich deutlich weniger Kräfte als jetzt der vereinte Westen sozusagen. Aber da halten wir uns raus. Also das wären auch direkte Angriffe auf zivile Strukturen, das würden die Russen nicht mögen.
Ich habe mal gelesen, dass wenn man eine große Firma wie Siemens oder die Bayer AG lahmlegen will, müsste man nur den gesamten E-Mail-Verkehr dieser Firma hacken und öffentlich machen, so wie man das ja beim E-Mail-Verkehr von Hillary Clinton gemacht hat, dann würde das zwar kein Mensch lesen, außer die lieben Kollegen aus der Nachbarabteilung. Und die Firma wäre sozusagen innerhalb von 24 Stunden so verfeindet, weil alle Intrigen, alle Bösartigkeiten in diesen E-Mails zu lesen wären. Ist das so eine Form von Cyberwar, auf die man sich vorbereiten muss?
Also wir hatten tatsächlich auch mal Testangriffe auf die Wirtschaft gemacht und sind dabei aber von SAP ausgegangen, ja? Diese furchtbare Software, die wir leider alle benutzen. Und SAP ist leider so ein bisschen digitales Rückgrat. Wenn man jetzt so eine SAP angreift, dann sind die Konzerne auch über Nacht pleite, weil die ja nicht mehr wissen, wer für sie arbeitet, welche Verträge sie unterschrieben haben, wo ihr Geld liegt, was für Steuern sie zahlen müssen. Also die ganzen Geschäftsdaten kann man über Nacht löschen. Und dann ist natürlich auch Schluss mit der Wirtschaft. Ja. Also das sind schon gewaltige Schwerter, die man da zur Verfügung hat.
Verstehe, so läuft das also in der Wirtschaft. Gehen Sie davon aus, dass das in der Regierung auch so läuft, dass die Kommunikation eines deutschen Bundeskanzlers für Russen und Chinesen praktisch zum Mitlesen ist?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, ein Bundeskanzler muss sich jedes Wort, das er auch per SMS und per WhatsApp schickt, egal wie sein Gerät präpariert wurde vom Bundesnachrichtendienst oder vom MAD, muss sich bewusst sein, das lesen andere mit.
Ja, auf jeden Fall. Das sind die aber normalerweise auch. Also alles, wo ein Telefon auch nur dabei ist oder im Raum ist, weiß man, ist belastet.
Ist belastet. Wenn Sie schlecht schlafen, wie stellen Sie sich den nächsten Weltkrieg vor? Ist das ein Weltkrieg, wie er im Kino gezeigt wird, zumindest in den älteren Filmen gezeigt wird? Oder ist das einer, der komplett in Ihrem Feld, im Cyber-Security-Feld, im Cyber-Krieger-Feld, im Cyber-War-Feld stattfindet?
Also das hängt sehr davon ab, ob es ein Krieg mit einer strategischen Komponente wird oder nicht. Es kann natürlich sein, dass ein dritter Weltkrieg ganz klassisch so ausbricht, wie wir ihn jetzt in der Ukraine sehen, dass wir alle sagen, okay, wir machen jetzt keinen Atomkrieg, weil wir wissen, das wird ganz furchtbar und auch keinen Cyberkrieg, aber wir lassen mal die Panzer rollen. Wenn man die strategischen Optionen Atom und Cyber nutzen möchte, weil jetzt sowieso alles den Bach runtergegangen ist und jetzt geht es um alles oder nichts, dann würde man eine Weile, bevor man tatsächlich militärische Manöver anfängt, würde man alles abschalten. Ja, Satelliten, Stromversorgung, Kommunikation natürlich sofort auch, dass keiner mehr weiß, was überhaupt los ist, kein Internet mehr, keine Handys. Und dann, das würde man dann taktisch timen mit den Einmärschen oder was auch immer man sonst vorhat.
Wenn Sie jetzt diese großen Pakete sehen, die ja für die Rüstung freigeschaufelt wurden, würden Sie sagen, das wird adäquat ausgegeben oder gehen wir zu sehr in die alten Technologien? Oder sehen Sie im Gegenteil, dass das verstanden wird, was Sie seit längerem an Risikoprofil predigen und dass da anders investiert wird?
Also es gibt schon deutlich mehr Geld für diese Cyberthemen, glücklicherweise. Ob das genug ist, weiß ich nicht. Man könnte sicherlich mehr ausgeben. Das Problem ist aber, nach meinen 20 Jahren Regierungsberatung, kann ich das sehr mit großer Sicherheit sagen, ist nicht die Menge des Geldes, sondern wie man es ausgibt. Ja? Das Problem ist immer, dass dieses Geld nicht klug ausgegeben wird, weil zu viele Leute mitquatschen, zu viele Interessen mitquatschen. Dann ist die Hälfte immer so verschwunden in versteckten Subventionen, wo dann nachher nichts mehr rauskommt. Die tatsächlichen Strukturänderungen, die man bräuchte. Bei Cyberwarfare zum Beispiel, die beste Verteidigung ist tatsächlich eine gute Offensive. Man braucht sehr gute Hacker, die so eine Abschreckungswirkung erzielen können. Davon braucht man gar nicht viele. Das reichen so 10, 20. Aber da muss man dann halt auch diese Gehälter zahlen können von 1 Million im Jahr. Und das leistet der Behördenapparat einfach strukturell nicht. Da wären so tiefgreifende strukturelle Änderungen nötig, dass man die nicht machen will. Und dann gibt man lieber das Zehnfache aus für irgendeinen Blödsinn, der dann aber leider nur einen Bruchteil an Effizienz hat.
Das heißt, Sie sehen ja Dinge, die ich nicht sehe. Sie schlafen unruhig?
Nein, also ich gehe mal davon aus, dass die Abschreckungswirkung der Amerikaner noch ein bisschen hält. Wenn wir Europäer irgendwann mal auf uns allein gestellt sind damit, dann wird es schwierig. Ja, dann sind wir freiwillig für die Russen und die Chinesen leider.
Weil wir diese Kapazitäten nicht haben, weder zur Verteidigung noch zum Angriff.
Genau, also wir haben keine Offensivfähigkeiten. Wir haben auch nicht so die Mentalität, dass wir so einen Signaling-Schlagabtausch in Russland machen wollen. Und die würden dann sicherlich erstmal eine neue Runde lang testen, wo die rote Linie ist. Und da wir nicht gut darin sind, unsere Grenzen zu ziehen, wird die relativ hoch oben sein. Und da würden wir schon signifikant drunter leiden.
Herr Geiken, da haben Sie uns keinen Mut gemacht, aber doch immerhin ein realistisches Szenario gemalt, wie die Zukunft der Kriegsführung aussehen kann. Wir sind sensibilisiert und ich bedanke mich bei Ihnen.
Sehr gerne.
Wo dieses Saxophon ertönt, ist die Pioneer-Klartext-Bühnenshow nicht mehr weit. Am Montag, den 15. September, feiern wir ein Heimspiel. Wir freuen uns auf Sie hier in Berlin, im legendären Theater des Westens in Charlottenburg. 120 Minuten Bühnenshow, Journalismus, Unterhaltung live. Meine Kollegin Aleph Doğan zum Beispiel, sie ist dabei und sie spricht mit Bettina Wulff. Ich begrüße den Ökonomen Professor Lars Feld, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus. Alle sind sie da, das ganze Team, mit einem Live-Late-Night-Briefing für Sie. Die Musik gibt's von unserer Pioneer-Band. Ich verspreche, es wird inspirierend, es wird politisch, es wird amüsant und es wird garantiert nicht apokalyptisch. Live am 15. September in Berlin im Theater des Westens. Wir sehen uns. Alle Tickets und Infos gibt's in den Shownotes. Bis dahin.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen heute Morgen alle auf die Aktie der Porsche AG. Und warum? Tja, das weiß Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, genau, für Porsche ging es gestern Abend um den Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga. Und ja, die Börse hat entschieden, Porsche muss in den MDAX absteigen. Ab dem 22. September ist die Aktie dann nicht mehr im DAX vertreten. Damit verlässt Porsche schon weniger als 3 Jahre nach dem Börsengang das DAX-Oberhaus. Das ist ein echter Einschnitt für Unternehmen und Anleger. Grund ist in erster Linie die schwache Kursentwicklung. Innerhalb der vergangenen 12 Monate verlor die Aktie etwa ein Drittel ihres Werts, belastet durch schwächelnde Verkaufszahlen und Gegenwind in wichtigen Märkten wie in China und den USA. Auch neue US-Zölle treffen den Konzern und die gesamte deutsche Automobilindustrie spürbar. Mit dem DAX-Abstieg muss jetzt ein Großteil der passiven Fonds und ETFs, die den Leitindex nachbilden, ihre Porsche-Aktien verkaufen. Und das sorgt natürlich kurzfristig für erhöhten Druck auf den Kurs, auch wenn jetzt MDAX-Fonds die Aktie aufnehmen. Für die Porsche AG bedeutet das zunächst jetzt aber vor allem erstmal einen Prestigeverlust. Längerfristig aber entscheiden dann vor allem die Geschäftsentwicklung, Modelloffensiven und natürlich die Erfolgsstory der Elektroautos über den weiteren Aktienkurs. Auch andere Marken wie Sartorius fallen aus dem DAX raus, während Scout24 und GEA neu aufgenommen werden. Also man kann festhalten, für Anleger ist der Indexwechsel tatsächlich mehr als Symbolik. Er beeinflusst Nachfrage und Kursbewegung, ist aber auch einfach ein Zeugnis für die strukturellen Herausforderungen für die Porsche AG im aktuellen Umfeld. Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man es an der New Yorker Börse immer eilig hat, auch beim Essen. Am 5. September 1885 eröffnete nämlich an der Wall Street das Exchange Buffet, das erste Selbstbedienungsrestaurant der Welt. Die gestressten Broker hatten schon damals keine Zeit, das Handy war noch nicht erfunden und sie hatten vor allem keine Zeit für Speisekarten und das Warten auf den Kellner. Essen, das war das, was schnell gehen musste. Und so ließ man beim Exchange-Buffet die Speisekarte und die Kellner einfach weg. Stattdessen gab es lange Tische, an denen Sandwiches, Apfelkuchen und Getränke auslagen. Verzehrt wurde das Ganze schon aus Zeitgründen im Stehen. Die Idee dieses schnellen Happens mit wenig Personaleinsatz verbreitete sich rasant. Zeitknappheit gab es plötzlich auch überall woanders. Und schon bald sprossen diese neuen Cafeterias überall aus dem Boden. Heute sind sie weltweit der Standard in Krankenhäusern, Fabrikhallen, Universitäten. In deutschen Kantinen, eine Besonderheit der Cafeteria, isst man übrigens in diesem Jahr, also in 2025, am liebsten Spaghetti Bolognese. Und die
Currywurst
hat es seit 2019 nicht mehr auf Platz 1 geschafft.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass manchmal Dinge gut zusammenpassen, die man auf den ersten Blick so gar nicht zusammendenken würde. Motorräder und der Papst zum Beispiel. Denn der Bayerische Motorradclub, die Jesusbiker, der vereint Lederjacke und Christentum. Und zwar auf so eine selbstverständliche Art. Außen harte Jungs mit Schnurrbärten und schweren Maschinen, aber innen die Nächstenliebe pur. Die bayerischen Biker sind nämlich ein Zusammenschluss von Christen. Von solchen, die gerne Motorrad fahren und gerne Gutes tun. Eine strenge Organisationsstruktur gibt es nicht. Sie schreiben auf ihrer Webseite über sich selbst: Jesus ist unser Präsident und der Heilige Geist unser Road Captain. Na, bis gestern waren die Biker wieder unterwegs, on the road, und zwar in karitativer Mission. 4 Tage lang ging es von Schweinfurt bis nach Rom. Direkt auf den Petersplatz sind sie gebrettert. Hier präsentierte dann der Club Papst Leo ein umgebautes BMW-Motorrad. Natürlich ganz in weiß, mit weißen Ledersitzen und dem Schriftzug Frieden. in über 250 Sprachen. Natürlich erwarteten die Biker jetzt nicht, dass der Papst nun mit der BMW-Maschine umhersaust. So viel Gottvertrauen haben dann selbst die Jesus-Biker nicht. Aber der Papst sollte das Motorrad doch auch nur segnen und signieren, damit es dann für einen guten Zweck versteigert werden kann. Und da war der Papst natürlich sofort mit an Bord. Er nahm kurz auf dem Motorrad Platz, nur den mitgelieferten Helm. Den hielt er nur lächelnd in die Kameras, den wollte er nicht aufsetzen. Die Biker waren trotzdem begeistert. Der Versteigerung steht also nichts mehr im Wege. Das Geld soll bedürftigen Kindern in Madagaskar zu einer Schulbildung verhelfen. Tja, und wenn dann noch die Band Steppenwolf bei den Kindern vorbeischaut, dann, ich würde sagen, erst dann wird die Sache mit der Bildung wirklich rund. Ich wünsche Ihnen einen spritzigen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.